DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Leere Schreibtische, Kistenpacken bei der Deutschen Bank in New York, digitale Studienreise, Wirtschaftsminister Altmaier im Silicon Valley und nach der Wahl Griechenlands Perspektiven unter der neuen konservativen Regierung. Das sind jetzt unsere Themen hier im Wirtschaftspodcast. Die Reformpläne von Deutsche Bankchef Christian Sewing sehen harte Einschnitte vor, vor allem im Investmentbanking an Standorten wie New York. Seit der Finanzkrise vor mehr als 10 Jahren ist die US-Investmentsparte das größte Sorgenkind der Deutschen. Statt Gewinne zu erwirtschaften, muss die Deutsche Bank in den USA weiter Milliardenstrafen zahlen. Entsprechend mies ist die Stimmung am Firmensitz an der Wall Street. Von dort berichtet Peter Mücke.
Die Krise war schon lange zu spüren rund um Wall Street Nummer 60, den imposanten Firmensitz der Deutschen Bank in New York. Als sich dann in der vergangenen Woche herumsprach, dass die Bosse in Frankfurt einen großen Konzernumbau planen, gab es schnell erste Auflösungserscheinungen.
It's a pretty dire atmosphere, right? If you go around the corner, you see people getting beers in the middle of the day.
Es herrscht eine ziemlich düstere Atmosphäre. Mittags sieht man schon deutsche Banker beim ersten Bier sitzen. Die Mitarbeiter kommen zu spät zur Arbeit. Die Moral ist schon ziemlich am Boden.
So morale has been pretty low and that's showing a lot as soon as you walk into the building.
Sagt Sonali Basak, die für die Nachrichtenagentur Bloomberg seit Jahren über die Deutsche Bank berichtet. Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Im Laufe des Tages verließen viele Mitarbeiter mit einem dicken weißen Umschlag unter dem Arm die US-Konzernzentrale, wohl zum letzten Mal. Der Rest der persönlichen Dinge kommt, wie mittlerweile an der Wall Street üblich, diskret per Spedition nach Hause. Bilder wie bei der Lehman Brothers Pleite, als Banker Pappkartons mit ihren persönlichen Dingen nach Hause schleppten, versucht man zu vermeiden.
There were people who did equate it to Lehman in this way. Remember, this is not a bad environment, right?
Manche fühlen sich tatsächlich heute an Lehman erinnert. Es ist schon ungewöhnlich, dass so viele entlassen werden, obwohl gar keine Wirtschaftskrise ist. Manche Mitarbeiter haben sich in den vergangenen Monaten schon neue Jobs gesucht. Aber trotzdem, viele sind heute nach ein paar Stunden nach Hause geschickt worden. Und manche davon waren schon seit 1999 bei der Deutschen Bank dabei.
They had to leave within a couple hours immediately. Some people have been there since 1999, since the Bankers Trust acquisition.
Damals, vor 20 Jahren, stieg die Deutsche Bank mit der Übernahme von Bankers Trust groß in den amerikanischen Markt ein. Die Frankfurter wollten beweisen, dass nicht nur die US-Riesen Investmentbanking können. Tatsächlich war die Deutsche Bank einige Jahre auf Augenhöhe mit JP Morgan und Goldman Sachs. Doch dann kam die Finanzkrise, von der sich die Deutsche Bank nie mehr richtig erholen sollte.
So 2016 for Deutsche Bank in the US is really when it started. There was a really big threat of a Department of Justice fine.
2016 war der eigentliche Knackpunkt. Damals musste die Deutsche Bank Milliardenstrafen zahlen im Zusammenhang mit der Finanzkrise, aber auch wegen anderer Verstöße gegen Vorschriften der Finanzaufsicht. Investoren haben sich dann im großen Stil zurückgezogen. Innerhalb der Deutschen Bank gab es dann einen Streit über die richtige Strategie. Die US-Manager wollten das Investmentgeschäft in den USA verkleinern, aber die Manager in Frankfurt wollten weiter ganz vorne mitmischen, auch vor einem Jahr noch. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem nur noch drastische Einschnitte helfen.
Christian Sewing wanted to keep the US Investment Bank, but we've gotten to a point now that there were enough clients that have fled, there's enough talent that walked away, that they had to make much more drastic cuts.
Und die sind jetzt vollzogen worden. 18.000 Jobs sollen gestrichen werden, vor allem im Investmentbanking. Die Bank will sich künftig auf das Geschäft mit Privatkunden und Unternehmen sowie auf Vermögensverwaltung konzentrieren. Höchste Zeit, findet Stephen Isaacs von der Finanzberatungsagentur Alvine Capital.
Well, about time, isn't it? I mean, every other European bank, I'm afraid to say, has had to face up to the reality that they can't compete.
Alle anderen europäischen Banken mussten es längst einsehen. Gegen die Wall Street-Riesen haben sie keine Chance. UBS nicht, Credit Suisse nicht, auch die Briten. Es ist eher ungewöhnlich, dass die Deutsche Bank das so lange versucht hat. Es mussten erst der Börsenkurs einbrechen und Investoren davonlaufen, um das einzusehen. Der Strategiewechsel ist unvermeidlich. Die Frage ist aber, funktioniert er auch?
Desperation, inevitable. The question is it going to work?
Massiver Stellenabbau bei der Deutschen Bank in den USA. Das war Peter Mücke aus New York. In den USA schlägt nicht nur das Herz der internationalen Finanzbranche. An der amerikanischen Westküste sind auch viele Schwergewichte der digitalen Wirtschaft zu Hause. Seit heute ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier dort zu Besuch, noch vor seinen handelspolitischen Gesprächen in Washington. In San Francisco informierte sich Altmaier über den Stand der Dinge in den Bereichen künstliche Intelligenz und autonomes Fahren und traf dabei auf viele Landsleute. Markus Schuler berichtet.
Der deutsche Wirtschaftsminister strahlt, als er aus dem selbstfahrenden Auto aussteigt. Das erste Mal in seinem Leben sei er mit einem autonom fahrenden Fahrzeug gefahren, erzählt der Minister der Presse. Peter Altmaier hat gerade eine kleine Tour durch San Francisco absolviert, im Berufsverkehr am Morgen, mit verstopften Straßen und zum Teil bis zu 30% Steigung in den steilen Straßen der nordkalifornischen Metropole.
Es war sehr eindrucksvoll, was die Technologie heute kann. Mit künstlicher Intelligenz, mit Sensortechnik. Vieles davon in Deutschland erforscht und erfunden. Und ich glaube, dass diese Technologie in den nächsten Jahren große Fortschritte machen wird. Und deshalb ist es wichtig, dass Deutschland vorne mit dabei ist.
Zugs heißt das Unternehmen, das nahe von Fisherman's Wharf in San Francisco ein Entwicklungslabor unterhält. Von hier werden die selbstfahrenden Autos ins nur wenige Kilometer entfernte Silicon Valley geschickt, um sie auf Alltagstauglichkeit zu testen. Mark Wimmershoff, gebürtiger Deutscher, ist Entwicklungschef bei Zoogs. Er hat den deutschen Gast im selbstfahrenden Auto begleitet.
Ich würde sagen, die meisten sind sehr überrascht, wie gut die Technik ist und wie weit die Technik ist.
Rund 60.000 Deutsche, so hat die Süddeutsche Zeitung kürzlich berichtet, würden im Silicon Valley leben. Und dieser vergleichsweise kleine Landstrich ist gerade mal 100 Kilometer lang und 20 Kilometer breit. Allein 3 deutsche Schulen gibt es in der Region. Alle deutschen Automobilhersteller, aber auch SAP aus Heidelberg, unterhalten hier größere Einrichtungen. An keinem anderen Ort der Welt können junge Unternehmen für ihre Geschäftsideen mehr Risikokapital erhalten als an der Sand Hill Road mitten im Silicon Valley. So haben Google, Facebook und viele hundert andere Unternehmen angefangen. Der deutsche Wirtschaftsminister ist da aber anderer Meinung. Er nennt Städte in China, aber auch in Australien. Im ARD-Interview präzisiert Altmaier seine Aussage.
Wir müssen auch den Blick darauf lenken, dass Silicon Valley eben nur ein Ort ist, wo die Zukunft gestaltet wird. Heute ist gerade auch in vielen Städten in China, wie in Shenzhen oder wie in Shanghai, sehr viel Innovation, sehr viel Zukunftsoffenheit. Wir erleben das Gleiche auch an anderen Orten und in Australien, in Europa. Und deshalb müssen wir uns dem Thema insgesamt öffnen.
Vor allem junge Unternehmen, die aus Deutschland in Silicon Valley kommen, um hier Geschäfte zu machen, beklagen die mangelnde Vernetzung der deutschen Community. Eine, die aus Erfahrung spricht, ist Kathi Schmidt. Die Münsteranerin lebt seit fast 10 Jahren hier und war eine der ersten Mitarbeiterinnen der Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb.
Ich habe gehört, dass die Franzosen besser vernetzt sind. Und das ist ja eigentlich schon so ein bisschen peinlich, weil wir sind eigentlich ein größeres Land und vielleicht auch ein cooleres Land. Und selbst die ganz kleinen Länder, also zum Beispiel Open Austria, die haben ein ganz gutes Programm, die sind auch sehr, sehr gut vernetzt. Also manchmal sind es sogar die ganz kleinen Länder, wo man sich wundert, huch, die sind auch hier und wow, was stellen die alles auf die Beine. Und da könnten die Deutschen vielleicht noch was lernen oder müssten das eigentlich noch so ein bisschen übertrumpfen?
Den deutschen Wirtschaftsminister ficht das offenbar nicht. Peter Altmaier verkündet eine Partnerschaft zwischen dem Forschungszentrum Jülich und dem Suchmaschinenunternehmen Google. Beide wollen auf dem Gebiet der Quantentechnologien und der Quantenalgorithmen künftig zusammenarbeiten.
Griechenland hat am vergangenen Wochenende gewählt und den Konservativen zur Rückkehr an die Macht verholfen. Nach 4,5 Jahren Krisenpolitik unter dem linken Regierungschef Tsipras will der Wahlsieger Mitsotakis jetzt der stagnierenden Wirtschaft zu neuem Schwung verhelfen. Aber wie stehen die Chancen, dass das hochverschuldete Land wieder auf die Beine kommt? Mein Kollege Dirk Kaufmann hat darüber mit Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin gesprochen und ihn gefragt, in welcher Verfassung die griechische Wirtschaft aktuell ist.
Sie ist im Prinzip nach 7 Jahren Absturz um 27% des Bruttoinlandsprodukts in den letzten 4 Jahren mehr oder weniger in einer Seitwärtsbewegung hängen geblieben. Das heißt, wir haben noch nicht wirklich neues Wirtschaftswachstum gesehen in Griechenland. Das liegt in erster Linie daran, dass in Griechenland es kaum Investitionen gibt. Und wenn wir die griechischen Investitionen im Prinzip sozusagen im Durchschnitt der Bevölkerung mit dem EU-Durchschnitt vergleichen, dann sehen wir, dass in Griechenland rund 15 Milliarden Euro an Investitionen fehlen. Solange es mit diesen Investitionen nicht losgeht, werden wir in Griechenland auch kein echtes Wirtschaftswachstum sehen, was es eben so dringend braucht.
Was hat denn die neue Regierung jetzt zu tun?
Sie muss eben zum einen eine Steuerreform durchführen. Die vorherige Regierung hat die Steuerschraube vollständig überdreht. Man spricht hier von Grenzbelastungen bis 80% für Selbstständige zum Beispiel. Und die Steuern müssen zum einen einfach wieder auf ein normales Niveau gesenkt werden. Zum anderen geht es um Strukturreformen, über die wir seit 10 Jahren sprechen, die bis heute eben Investoren von Griechenland abschrecken. Wenn wir von Strukturreformen sprechen, meinen wir eben den Abbau der überbordenden Bürokratie, Abbau der sehr starken Überregulierung in den Produktmärkten, aber eben auch so etwas wie eine Justizreform, die es hilft, private Ansprüche zu beschleunigen. Derzeit dauert das ungefähr 4 bis 5 Jahre, bis man private Ansprüche durchgesetzt bekommt.
Wie sieht denn das mit der Verschuldung aus? Das Land ist ja immer noch horrend hoch verschuldet. Was kann oder muss die Regierung denn jetzt da tun?
Nun, was die Schuldenlage angeht, ist es in der Tat so. Angesichts des niedrigen Bruttoinlandsprodukts ist das Verhältnis zur Schuldenlast extrem hoch. Mit anderen Worten, um da rauszukommen, braucht es eben wirtschaftliches Wachstum. Und das führt eben genau wieder zu dem Punkt. Ohne Investitionen in massiver Höhe wird es kein Wirtschaftswachstum geben. Da müssen wir natürlich immer auch auf die Einnahmenseite schauen. Wenn wir über Steuersenkungen sprechen, werden natürlich vor allem die Gläubiger Griechenlands sofort hellhörig werden und werden sagen, na, wie wollt ihr dann die Steuereinnahmen in Griechenland sicherstellen? Und hier ist sicherlich die nächste Regierung oder die jetzt neu gewählte Regierung vor 2 großen Herausforderungen. Sie wird zum einen durchsetzen müssen, was die Vorgängerregierung den Gläubigern versprochen hat, dann aber ausgesetzt hat, nämlich die steuerfreie Einkommensgrenze abzusenken. Die ist in Griechenland sehr, sehr hoch. Und zum anderen wird sie vor der Herausforderung stehen, Unternehmen, die aufgrund dieser hohen Steuerlast in die Schwarzarbeit oder in das schwarze Produzieren abgewandert ist, die wieder zurückholen in die legale Wirtschaft.
Die neue Regierung hat die größere Chancen auf ein Entgegenkommen der EU oder der Gläubiger?
Nun, ich denke, jede Regierung hat in Griechenland eine Chance auf ein konditionales Entgegenkommen immer gehabt von den Gläubigern, wenn sie eben bereit ist, diese zuvor genannten Strukturreformen anzugehen. Das wird eben von den Gläubigern eingefordert und in den letzten 10 Jahren haben sie eben auch ein bisschen den Glauben an Griechenland verloren und daher eben andere Maßnahmen eingeführt, die für die griechische Wirtschaft natürlich sehr negativ sind, wie zum Beispiel die Aufforderung, einen sehr hohen Primärüberschuss in Griechenland zu erzeugen. Und ich denke, die Gläubiger werden sofort bereit sein, genau bei dieser Frage des sehr hohen Primärüberschusses ein Entgegenkommen zu zeigen, wenn denn eine Regierung bereit ist, glaubwürdig Strukturreformen so durchzuführen, dass das Investitionsniveau in Griechenland steigt.
Zum Abschluss habe ich eine Frage, sozusagen den Blick in die Glaskugel zu wagen. Was denken Sie, wird die neue Regierung, die konservative Regierung, erfolgreicher Wirtschaftspolitik betreiben können, als es die Tsipras-Regierung bislang tun konnte oder getan hat?
Zumindest ihr Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ist ja Parteivorsitzender dieser Partei geworden mit der klaren Zielsetzung, genau eine solche reformorientierte Wirtschaftspolitik durchführen zu wollen. Insofern denke ich, kann man ihm schon sozusagen diesen Vertrauensvorschuss liefern, dass er das versuchen wird, solche Strukturreformen durchzuführen. Die große Frage wird aber eben dabei sein, inwieweit es ihm gelingt, seine Partei hinter sich zu bringen, seine Abgeordneten dazu zu bringen, diese Strukturreformen tatsächlich zu verabschieden. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, er muss im Unterschied eben zur Vergangenheit auch sehr viel mehr dafür sorgen, dass alle Stakeholder, alle Politiker auf der kommunalen Ebene, auf der regionalen Ebene mithelfen, diese Strukturreform umzusetzen. Das heißt, er muss schon auch so etwas wie eine Begeisterung in Politik, Administration, Verwaltung, aber auch in der Bevölkerung auslösen, dass man gemeinsam diese Strukturreform angehen möchte.
Das waren Einschätzungen von Alexander Kritikus vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin über die Perspektiven Griechenlands unter der neuen konservativen Regierung in Athen. Und damit geht dieser Wirtschaftspodcast zu Ende. Christoph Grove in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.